NDR Info. Redezeit.
Einen schönen guten Abend, mein Name ist Andreas Sperling. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Redezeit. Heute eine Redezeit-Visite in Zusammenarbeit mit der Visite im NDR Fernsehen. Und diese Sendung gibt es heute nicht nur zum Hören im Radio auf NDR Info. Sie können uns auch sehen. Wir haben 3 Kameras hier im Studio und den Video-Livestream gibt es im Internet unter ndr.de/redezeit. Ja, Kronen, Inlays, Implantate, welche Zahnbehandlung, welcher Zahnersatz ist für wen, wann am besten geeignet? Dazu gibt es viel zu sagen und auch viel zu fragen. Und wir freuen uns über Ihre Fragen an unsere Experten hier in der Redezeit. Sie erreichen uns unter der Rufnummer 08000 441777, 08000 441777, oder Sie gehen ins Internet. Da gibt es ein Formular für Ihre Fragen unter ndr.de/redezeit. Probleme mit den Zähnen, das kann sehr unangenehm sein, das kann auch sehr schmerzhaft sein und es kann auch vor allem sehr, sehr teuer werden. Viele haben da schon Erfahrungen mit gemacht, denn bei vielen Zahnbehandlungen muss man heute etwas dazu bezahlen und wenn es dann um Zahnersatz geht, dann gehen die Kosten auch sehr schnell in die Tausende. Thomas Sambol hat sich mal auf der Straße umgehört und hat die Menschen, die Passanten gefragt, ob sie sich teuren Zahnersatz überhaupt noch leisten können.
Also wer jetzt keine Zusatzversicherung hat, kann sich kaum noch einen Zahnersatz leisten. Das ist einfach zu teuer. Viele Zahnärzte haben auch noch eigene Labors, könnten dadurch besser abrechnen, machen es aber doppelt so teuer. Manche holen ihren Zahnersatz auch aus dem Ausland und geben es als eigenes aus. Auch das gibt es ja alles heutzutage. Ich bin selbst Zahnarzthelferin und kenne mich damit aus.
Ich bin der Meinung, ich bin Zahnarzt, dass es nicht zu teuer ist. Wir wollen ja auch unsere Mitarbeiter besser bezahlen. Wenn ich mir jetzt ein Implantat für 2.000 bis 3.000 Euro brauche und leisten will, dann muss ich eben halt auf den Urlaub verzichten oder ich muss eben halt anderswo einsparen.
Ich finde, sie sind überteuert. Also wenn ich einen ganz normalen Beruf habe und ich habe größere Geschichten, dann wird es ja auch schon schwierig.
Ein Otto-Normalverbraucher kann sich das nicht leisten, weil die Rückerstattung höchstens 40% oder 60% ist. Und dann ist das für jemanden, der eine Rente oder Pension bezieht, von 1.200 Euro schon schwierig.
In meinen Augen ist der Zahnersatz viel zu teuer, weil 300 Kilometer weiter, gen Osten, bekommen wir dasselbe für gute 5.000 Euro teilweise günstiger. Bei uns stimmt was nicht, dass solche Preise genommen werden. Das ist nicht mehr machbar. Und da glaube ich auch, dass man da etwas ändern sollte, wenn nicht sogar ändern muss.
Tja, und ob man auch etwas ändern kann, das erfahren wir vielleicht heute Abend. Wir reden über Zahnersatz, der ist teuer, aber auch effizient. Die ersten Vorläufer gab es übrigens schon sehr, sehr früh. Es gibt Funde aus dem 12. Jahrhundert, da gab es so Vorstufen des Zahnersatzes, die zum Beispiel aus Holz waren, aus Tierknochen oder Elfenbein, später dann aus Porzellan. Heute ist die Medizin da viel, viel weiter, leistet Großartiges, aber das hat eben auch seinen Preis. Ich begrüße 2 ausgewiesene Experten bei uns heute Abend im Redezeitstudio. Das ist zum einen Dr. Gerhard Schwarz, Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurg hier aus Hamburg. Er war bis eben vor wenigen Minuten zu Gast in der Visite im NDR Fernsehen, ist nun zu uns gekommen hier ins Hörfunkstudio, um weitere Fragen zu dem Thema zu beantworten. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Schwerling.
Und wer die Berichterstattung in der Visite vorhin gesehen hat, kennt auch unseren zweiten Gast, der in dem Filmbeitrag auch vorkam. Ich begrüße Professor Dr. Matthias Kern. Er ist Direktor der Klinik für zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und Werkstoffkunde am Uniklinikum Schleswig-Holstein am Campus in Kiel. Und von ihm werden wir vermutlich auch einiges erfahren über das Material, was wir da eigentlich mit dem Zahnersatz in den Mund bekommen. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Ja, schönen Abend.
Dr. Schwarz, wann ist eigentlich generell Zahnersatz erforderlich? Wann müssen Sie natürliche Zähne durch ein Kunstprodukt ersetzen?
Grundsätzlich natürlich bei funktionellen Störungen, die so stark sind, dass ein Zahnersatz grundsätzlich erforderlich ist. Es gibt sicherlich auch ästhetisch-phonetische Gründe, aber primär im Vordergrund für den Spezialisten sind die funktionellen Störungen. Die sollten auf jeden Fall durch verschiedene Formen des Zahnersatzes ergänzt werden.
Verschiedene Formen des Zahnersatzes. Was fällt denn alles unter diesen Begriff Zahnersatz? Was kann man da alles an unterschiedlichen Formen, was kann man da machen?
Und wenn wir von Zahnersatz sprechen, sehe ich das in der konventionellen Lösung. Das heißt, ein herausnehmbarer oder festsitzender Zahnersatz, der an natürlichen Zähnen befestigt wird oder in gegebenem Fall durch Dentalimplantate unterstützt oder vielleicht sogar ergänzt wird.
Professor Kern, in unserer Umfrage haben wir ja sehr viele Passanten gehört, die auf die hohen Kosten geschimpft haben. Mal ganz naiv gefragt, warum ist Zahnersatz so teuer?
Ja, Qualität hat seinen Preis. Und die Zahnärzte wollen Qualität bei ihren Patienten einsetzen. Und das hält ja auch unheimlich lange. Wir haben also Überlebensraten von Zahnersatz, die gehen in die 20 Jahre. Die halten Zahnersatz, wenn er gut gemacht ist, hält länger als viele Autos oder andere Wirtschaftsgüter. Und das braucht eben sehr hohe Präzision und auch gute Materialien.
Aber hat denn der Preis auch eine marktwirtschaftliche Komponente? Wenn wir das Beispiel Auto nehmen, da gibt es ja auch Autos, derselbe Typ, dasselbe Fahrzeug, ja, ist in Deutschland teurer als zum Beispiel in Italien oder Spanien oder Griechenland.
Mhm. Natürlich, wir können ja günstige Materialien, die einfach zu verarbeiten sind, nehmen, zum Beispiel Nicht-Edelmetalle. Wenn ein Patient wenig Geld hat, kriegt er auch den doppelten Festkostenzuschuss von der Krankenkasse, kriegt den Zahnersatz quasi umsonst. Dann wird es eben ein einfacher Zahnersatz, da werden die Kauflächen nicht verblendet und er wird aus Nicht-Edelmetall gemacht und damit kann man genauso gut kauen wie mit einem sogenannten hochwertigeren Zahnersatz, der aus ästhetischeren Materialien hergestellt wird, aber eben auch aufwendiger in der Herstellung ist.
Ja, würden Sie denn so weit gehen und sagen, dass man heutzutage den Wohlstand der Menschen am Gebiss erkennt?
Ja, so wie man das durchaus auch bei anderen Dingen sieht, an Kleidung, an wie man zum Friseur geht und anderen Dingen. Natürlich kann ich mir beim Zahnersatz Dinge dazu leisten, die vor allem ästhetischen Einfluss haben, die nicht die Kauleistung. Also jeder Mensch kriegt Zahnersatz bei uns, mit dem er kauen kann, sprechen kann. Aber wenn ich dann natürlich etwas haben will, was noch ein bisschen besser aussieht, da muss man vielleicht dazu zahlen. Hm.
Dr. Schwarz, wie wichtig ist das für viele Patientinnen und Patienten, die Optik, die Ästhetik, also ist das ein Statussymbol?
Ja, die Ästhetik steht bei den Patienten häufig im Vordergrund. Oft sind für uns Spezialisten die funktionellen Probleme wichtiger, aber der Patient hat verständlicherweise da nicht immer ein Einsehen und dann ist es die Aufgabe des beratenden Kollegen oder der Kollegin, dem Patienten das nahezubringen, dass nicht jede ästhetische Lösung das entscheidend ist, sondern vor allen Dingen funktionelle Probleme angesprochen werden müssen, die man natürlich ästhetisch mehr oder minder aufwendig regeln kann.
Wir haben einen ersten Anrufer in der Leitung. Ulrich Bauer ist das aus Kaltennordheim, wenn ich das hier richtig lese. Schönen guten Abend, Herr Bauer.
Ja, guten Abend.
Guten Abend. Ihr Beitrag zu unserem Thema.
Ja, ich bin jetzt 66 Jahre alt und im Unterkiefer habe ich vorne noch 9 Zähne. Die Backenzähne, die fehlen. Und die fehlen bei mir aber bestimmt schon 25 oder 30 Jahre. Ich lebe also damit und hab keine Probleme damit. Weder bei der Ernährung oder Verdauung oder sonst was. Hab aber mit meinem Zahnarzt immer mal besprochen, ob man das vielleicht mal auffüllen sollte. Mein Wunsch war, dass ich auf keinen Fall eine Prothese haben möchte, die herausnehmbar ist. Und wie gesagt, diese Geschichte mit den Implantaten hat ja auch in den letzten Jahren technisch sich weiterentwickelt. Und ich war jetzt doch mal beim Kieferorthopäden und habe das mal untersuchen lassen. Und er hat festgestellt, dass bei mir also Implantate möglich sind. Es wäre also kein Knochenaufbau notwendig. Und das würde betreffen die Region 46, 35,37. Es sind also 4 Implantate auf jeder Seite, 2. Meine Frage ist, obwohl ich jetzt keine Probleme habe, es sind also keine Funktionsstörungen und ästhetisch gibt es auch keinen Grund, die neuen Zähne, die sieht man, wenn ich den Mund öffne, man sieht aber keine Zahnlücke.
Gut, Herr Bauer, die Frage dann an unsere Experten ist ja die, ob in jedem Fall eine Zahnlücke, auch wenn man sie nicht sieht, ob die gefüllt werden muss.
Ob die 2 Seiten, ob die jetzt
genau
gefüllt werden müssen oder ob ich einfach gar nichts machen soll.
Ob Sie die 4 Implantate einsetzen lassen sollten, was ja auch wahrscheinlich nicht ganz günstig wird, Dr. Schwarz.
Ja, eine interessante Situation. Bei 9 vorhandenen Zähnen geht man davon aus, dass die linke Seite, der Patient hat ja die Zähne 3, 5 und 3, 7 erwähnt, noch bis zum Zahn 3, 4 versorgt ist, auf der rechten Seite bis zum Zahn 4, 5. Auf der rechten Seite hätten wir die absolute Minimalforderung kauffunktioneller Abstützung auch für das Gelenk vielleicht noch erfüllt. Sicherlich gute Idee, den Zahn 4-6 zu ersetzen, ist vertretbar. Im Unterkiefer links ist die Abstützung nicht mehr ganz optimal. Man kann hier sicherlich mit zwei Implantaten arbeiten. Es wäre möglicherweise auch eine Lösung mit einem Implantat denkbar. Der Patient muss sich das überlegen. Mit 66 Jahren und gutem Lebensgefühl, Lebensqualität wäre hier sicherlich zu vertreten, mit zwei oder drei Implantaten eine Lösung anzustreben, wenn sie ihm zusagt.
Aber ich verstehe Sie richtig, es ist kein Muss.
Zwingend erforderlich nicht.
Es gibt auch keine Veränderung des Kiefers zum Beispiel.
Doch, er wird natürlich im Laufe der Jahre durch die fehlenden Zähne im Alveolarfortsatz, das ist der zahntragende Teil des Kieferknochens, Verluste erleiden, mehr oder weniger. Er möchte ja nun keine herausnehmbare Lösung haben, dann wird ihm vielleicht noch eine Lösung bleiben, vorhandene Zähne konventionell zu versorgen mit angehängten Brückengliedern. Aber da verweise ich mal auf meinen Kollegen hier, der als Prothetiker da sicherlich auch eine qualifizierte Meinung zu hat.
Professor Kern?
Also das Konzept der verkürzten Zahnreihe ist inzwischen ein anerkanntes Konzept. Und wenn ältere Menschen kein Bedürfnis haben, nicht sagen, ich vermisse etwas, kann man das so lassen und beobachten. Man kann ja immer noch eingreifen. Und natürlich kann Knochen ein bisschen resorbiert werden, aber er resorbiert vor allem unter herausnehmbaren Zahnersatz. Wenn man keinen Zahnersatz hat, der darauf rumreitet, ist es eigentlich eher wenig, was dort passiert. Insofern würde ich dem Patienten raten, wenn er nichts vermisst, nichts zu machen. Wenn er allerdings doch einen gewissen Leidensdruck hat, er sagt, ich würde gerne ein bisschen besser kauen können, mit jedem Zahn, den man mehr hat, kann man auch besser kauen, dann sollte er sich das überlegen, ob er sich nicht ein, zwei oder drei Implantate setzen lässt.
Viele Betroffene sind ja auch verunsichert, wenn ein Zahnarzt, ein Implantologe nun so eine Maßnahme empfiehlt und man nicht so recht abschätzen kann, ob das nun wirklich erforderlich ist oder nicht. Wie und wo findet man am besten eine zweite Meinung?
Ja, also es gibt die Möglichkeiten, sich an den Landeszahnärztekammern zu informieren. Dort gibt es meistens Listen über implantologisch tätige Kolleginnen und Kollegen. Und man kann ja grundsätzlich eine Zweitmeinung in Anspruch nehmen. Man muss allerdings darauf hinweisen, wenn man sich implantologisch beraten lässt, ist es eine Leistung, die in der Regel außerhalb des gesetzlichen Krankenversicherungskataloges ist. Die Kosten liegen, weil wir das immer mal angesprochen haben, so zwischen 30 und 50 Euro aus meiner Erfahrung für eine Erstberatung. Das ist sicherlich gut investiertes Geld. Und wenn man gerne eine zweite Meinung haben will, halte ich das für sinnvoll. Ich empfehle es meinen Patienten grundsätzlich, nach implantologischem Beraten eine Zweitmeinung einzuholen, damit sie sich alternativ entscheiden können.
Vielen Dank, Herr Bauer, für Ihren Anruf und ich begrüße jetzt Ariane Gado, die aus Wuppertal anruft. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Gado, was können wir für Sie tun?
Ich habe das Problem, also ich bin 55 Jahre alt und habe seit 5 Jahren unten Implantate, wo sich das Zahnfleisch zurückgezogen hat und sich Bakterien reingesetzt haben. Und so von meinem Gefühl her, sage ich jetzt mal als Laie, würde ich sagen, raus mit den Implantaten, das Zahnfleisch zumachen und eine Brücke oder so da drauf. Ich höre aber von der Zahnklinik Düsseldorf, da habe ich mich nur vorgestellt für ein Urteil sozusagen und von einem Wuppertaler Kieferchirurg, dass es wieder aufgebaut, also in Düsseldorf wollten sie das putzen,
unsere Experten nicken und wissen, wovon sie sprechen. Ich glaube, Frau Gado, ich gebe das mal an Professor Kern weiter.
Ja, also Periimplantitis ist leider etwas, was nicht selten auftritt. Das ist eine Entzündung um die Implantate. Sie treten im zweistelligen Prozentbereich innerhalb von 5 Jahren auf, also zwischen 10% und 20%. Also jeder 10. bis 5. Patient ist betroffen. Und wenn man noch weitere Jahre geht, sind es noch mehr Patienten. Und es gibt leider noch keine vorhersagbare Therapie, um Periimplantitis vorhersagbar zu behandeln. Wir haben Erfolge, aber wir haben auch viele Misserfolge. Und insofern hängt es jetzt von dem Grad der Periimplantitis ab, ob man tatsächlich das Implantat zum Beispiel rausmachen sollte oder nicht. Das kann man natürlich jetzt nicht so beurteilen.
Das können wir aus der Ferne nicht beurteilen. Das heißt, unsere Hörerin muss sich dann eben doch nochmal beim Facharzt beraten lassen.
Ja, das sollte sie auf jeden Fall. Eine ganz exzellente Qualitätsentscheidung wäre, sich zu informieren. Wir haben in unserem Fachgebiet Professor Schwarz aus Düsseldorf, der da ganz hervorragende Forschungsarbeit leistet und gute Ergebnisse erzielt. Allerdings auch er sagt, dass die Periimplantitis-Therapie doch recht komplex ist und im Einzelfall zu beurteilen wäre. Man muss allerdings sagen, die Periimplantitis tritt natürlich auf, wenn keine optimale Pflege vorhanden ist. Man muss das natürlich so klar sagen. Und sicherlich eine 2- bis 3-mal jährliche Kontrolle durch den behandelnden Zahnarzt wäre sicherlich gut, um dieses Risiko geringer zu gestalten.
Aber wir haben ja bei Professor Kern auch schon gehört, dass der Prozentsatz relativ hoch ist, der Betroffenen. Also ist ja auch eigentlich das Risiko bei so einem Implantat, dass es da Spätfolgen gibt, sage ich mal, gar nicht so gering.
Es ist immer da. Kollege Schwarz hat natürlich recht, wenn der Patient nicht gut putzt, kommt das viel häufiger vor. Ich habe gerade jetzt eine neue Übersichtsarbeit gelesen, da war es dann eben in 20% der Fälle über 5 Jahre, jeder 5. Aber selbst die gut putzten und die regelmäßig zum Zahnarzt gingen, da war es immer noch in 10% der Fälle. Also man kann das nicht nur dem Patienten anlasten, sondern es gibt tatsächlich Dinge, die wir noch nicht genau wissen, womit das zusammenhängt.
Das heißt, es liegt auch am, ich sage jetzt mal laienhaft, am Untergrund, am Knochen, am Zustand des Zahnfleisches.
Am Biofilm, an der Mundflora, an solchen Dingen.
Wie sehr verändert sich denn der Knochen, wenn dort so ein Implantat drin sitzt?
Ja, das ist verschieden. Grundsätzlich sagt man ja, dass die Implantate knochenschützend sind. Das ist auch korrekt. Aber im Gegensatz zu einem natürlichen Zahn wird das Implantat ja in direktem Knochenkontakt eingebracht. Und sobald Sie ein Implantat belasten, entsteht ein Druck. Und beim natürlichen Zahn wird der Druck auf den Zahn durch den Zahnhalteapparat in eine Zugkraft umgewandelt. Und die Zugkraft ist für den Knochen stabilisierender als Druckkräfte. Dem Druck wird der Knochen irgendwann nachgeben. Das heißt, ein Implantat wird nie so lange halten wie ein natürlicher Zahn. Vorausgesetzt, wir pflegen es gut.
Das war ja vorhin auch schon Thema in der Visite, auch in dem Filmbeitrag, wo es auch um die Knochensubstanz ging. Wie wichtig ist diese Knochensubstanz beim Einsetzen eines Implantats?
Sehr wichtig. Es gibt verschiedene Dichtegrade des Knochens, in der Regel von 1 bis 4 eingeteilt. Die Idealknochenbestimmung wäre so zwischen 2 und 3. 1 ist ein sehr harter Knochen, 4 sehr weicher Knochen. Man muss dann mit unterschiedlichen Einheilungszeiten rechnen. Bei einem sehr harten Knochen ist die Durchblutung sehr viel kritischer als in den anderen Stadien. Da muss man schon sehr genau überlegen, ob und in welchem Umfang man dann Implantate setzt.
Da kommen wir ja auch schon wirklich zur Praxis, zum Praxisalltag bei den Implantaten. Wie aufwendig ist es, ein Implantat einzusetzen? Also wir müssen es nochmal sagen, es wird im Prinzip eine Schraube in den Knochen gesetzt, wo dann später der Zahnersatz draufkommt.
Das hängt ja sehr vom Patienten ab. Patienten, die ortsständigen Knochen haben, wo das Weichgewebe gut ist, da ist es sehr gering aufwendig, da ist es relativ einfach. Und dann gibt es sehr, sehr komplexe Fälle, die man an Spezialisten überweist, wo man mit Knochenaugmentation, also Knochenaufbauten arbeiten muss, größere Mengen dort transplantieren muss und dann wird es eben wirklich aufwendig, wo auch das Weichgewebe zum Teil nicht reicht, wo man auch Weichgewebe augmentieren muss und dann braucht man Einheilzeiten und dann ist es auch nicht so vorhersagbar.
Das ist wahrscheinlich auch sehr schmerzhaft, das ist sehr aufwendig. Von welchen zeitlichen Perspektiven sprechen wir da?
Ja, da gibt es Regeln. Halten wir uns an die Empfehlungen der wissenschaftlichen Gesellschaften, dann gelten Einheilzeiten in der Regel von 3 Monaten bis 6 Monaten. Das ist so der ungefähre Bereich. In Einzelfällen kann das davon abweichen. Wir gehen davon aus, das gilt jetzt für Schraubenimplantate. Das sind die überwiegend in Deutschland angewendeten Implantate. Die ehemaligen Blattimplantate oder auch lamelläre Implantate spielen noch in Deutschland keine große Rolle. Das wird vielleicht mehr kommen. Das ist jetzt in den letzten 5-6 Jahren doch sehr viel weiterentwickelt worden. Aber bis ein Implantat vom Setzen bis zum Freilegen sicher eingehalten ist, muss man nach meiner Ansicht nach 12 Wochen, also 3 Monate, abwarten. Und bei schwierigen Knochenverhältnissen, wenn er besonders weich ist, dann schon auch mal 6 oder 8 Monate.
Was sagt denn die Statistik? Werden heutzutage immer mehr Implantate eingesetzt?
Ja, das stagniert jetzt. Wir hatten einen Boom in den letzten 15 Jahren, der hielt so an bis vor 5 Jahren etwa. Enorme Zuwachsraten. Inzwischen ist es so, dass etwa 1 Million Implantate in Deutschland pro Jahr eingesetzt werden. Aber das ist seit 5 Jahren etwa auf einem Niveau.
Aber es ist dann ja auch immer wieder zu lesen, dass oftmals auch unnötig sofort zum Implantat geraten wird, dass es auch bessere, andere, günstigere Möglichkeiten gibt.
Also wir beraten unsere Patienten dahingehend, dass sie, wenn sie noch jung sind, auf jeden Fall sich keine Implantate setzen lassen sollten. Das heißt, wenn der Kiefer noch im Wachstum ist und auch bei Patienten, die ein bisschen über 20 sind, lieber noch zurückhaltend sind. Wir haben ja auch ganz hervorragende Möglichkeiten mit alternativen Zahnersatz. Wir können Zähne ankleben. Wir brauchen, um einen einzelnen Zahn zu ersetzen, kein Implantat in ganz vielen Fällen. Und wir haben inzwischen Daten, die zeigen, dass diese angeklebten Zähne mindestens genauso gut im Frontzahnbereich funktionieren, im Schneidezahnbereich funktionieren, wie eben die Implantate.
Und worauf führen Sie den Boom der Implantate dann zurück? Sind das rein monetäre Gründe?
Naja, rein monetär nicht, sondern ich glaube, es steckt noch in den Köpfen drin, der Zahnärzte und auch vieler Patienten, dass ein Implantat eben was Besseres ist, was Haltbares, weil es auch teurer ist. Uns wird natürlich extrem beworben, alle Magazine sind immer voll von Implantaten, aber über geklebten Zahnersatz, wir nennen das adhesiv befestigten Zahnersatz, da lesen Sie eigentlich so gut wie nichts.
Da werden wir sicherlich nachher auch nochmal drüber sprechen, über diese Alternative. Ja. Ich wollte gerne Dr. Schwarz nochmal nach den Kosten fragen, weil wir die ja auch immer wieder ansprechen, zum Teil auch kritisch ansprechen. Ein Implantat, kann man mal über den Daumen gepeilt sagen, was das kostet?
Ja, man muss unterscheiden. Nehmen wir mal die Materialkosten eines Implantates. Hier in Deutschland gibt es eine Vielzahl von Implantatsystemen und die Preise schwanken so von 65 bis 70 Euro für ein Implantat bis über 500. Das hängt davon ab, von welcher Firma es ist, aus welchem Material. Die weit überwiegenden in Deutschland eingesetzten Implantate sind aus Titan. Es ist zunehmend auch Zirkon, also aus Aluminiumverbindungen, die in Anführungszeichen nicht metallisch beschrieben werden, werden gesetzt. Die sind natürlich noch sehr kostspielig und haben auch eine begrenzte Indikation. Gehen wir mal davon aus, dass die Behandlungskosten im Normalfall, also kein Knochenaufbau, keine Schleimhautaktivitäten erforderlich, die OP-Kosten so zwischen 600 und 1000 Euro liegen im Schnitt. Nehmen wir ein Durchschnittsimplantat mit 200 Euro an, dann lägen wir bei Kosten so zwischen 800 und 1200 Euro in etwa. Wenn jetzt aufwendige Knochenaufbauten und Schleimhautverschiebeplastiken hinzukommen, können das ganz schnell mal zwischen 500 und 800 Euro mehr werden, sodass die im Vorspann genannten 2000 Euro für ein Implantat chirurgischerseits tatsächlich erreicht werden. Dann kommt die prothetische Arbeit hinzu, dann wird das tatsächlich keine preiswerte Versorgung, sondern schon kostspielig. Allerdings muss man hinzusagen, Deutschland ist ein Hochlohnland. Wir haben hohe Sozialstandards und die schlagen sich in diesen Preisen natürlich auch nieder. Und ganz anders, wenn wir ins Ausland gehen, im ostasiatischen Raum bekommen Sie Zahnersatz für 40-60% des deutschen Preises möglich.
Gut, Zahnersatz aus dem Ausland ist, glaube ich, ein Thema, das wir nachher auch nochmal ansprechen wollten, weil viele das ja machen, den Urlaub sozusagen mit dem Zahnarztbesuch in Ungarn zum Beispiel verbinden. Ob das sinnvoll ist und wo die Risiken liegen, das werden wir nachher noch ansprechen. Jetzt begrüße ich erstmal Martina Bayer, die uns aus Berlin anruft. Guten Abend, Frau Bayer.
Ja, guten Abend.
Ihre Frage bitte.
Ja, und zwar geht es um Folgendes. Und zwar, ich war, wie gesagt, im Ausland, in Polen, weil ich mir dachte, ich lasse mir hier oben ein paar Zähne da wieder neu machen. Und zwar folgendermaßen, mir haben die Backenzähne waren alle da und ein paar vorne waren auch noch da. Und nur ein paar, die waren eben nicht mehr so einwandfrei, wo ich eben dachte, naja gut, da möchte ich doch was Schöneres haben. So, und dann wollte ich, wie gesagt, so ein Implantat reinhaben, dass ich eben so eine Art Stiftzahn oder ähnliches habe. Der Arzt hatte mich untersucht, hat gesagt, ja, es würde alles funktionieren, aber der müsste mich erstmal richtig so röntgen, wie mein Knochenaufbau ist. Nun bin ich aber COPD-Patient, das heißt, ich habe diese Kopfkrankheit.
Ja, also eine Lungenkrankheit.
Lungenkrankheit, genau. Und bei mir ist es auch so, meine Knochen sind auch nicht mehr so einwandfrei. Und das hat sich ja auch bei diesem Bild eben rausgestellt, was er da eben diese Art Röntgen-Dings da gemacht hatte da. So, und dann hat er aber gesagt, es geht alles zu machen. Er würde dann 4 oder 5 Implantate reinsetzen und dann eben den Rest eben so irgendwie, dass das wie so eine Art Brücke eben wäre.
Und Ihre Frage ist jetzt, Frau Bayer?
Ja, jetzt sind mir sämtliche Zähne rausgezogen worden. Aber dann hat sich herausgestellt, es funktioniert so.
Dr. Schwarz.
Tja, da sind gleich mehrere Probleme. Die COPD-Erkrankung ist also eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, die häufig mit Kortikoidbehandlung einhergehen. Das heißt, das Cortison hat natürlich Einfluss auf den Knochenstoffwechsel. Die von der Patientin angesprochene Knochenbeschreibung, Messung, Röntgen könnte eine dichte Messung sein oder eine dreidimensionale Darstellung des Knochens, um zu sehen, ob Implantate dort einzusetzen wären. Die Behandlung grundsätzlich im Ausland heißt nicht, dass sie schlecht ist. Dort wird sehr gute Arbeit geleistet, ganz ohne Frage. Natürlich aufgrund des Lohnniveaus wahrscheinlich preiswerter als in der Bundesrepublik Deutschland. Aber wenn Sie dann mit einem Problem hier in Deutschland zu einem Kollegen kommen, wird der tunlichst sagen, vielen Dank, sehr schön, ich sehe die und die Probleme. Gehen Sie bitte zu Ihrem Behandler nach Polen zurück, lassen Sie es da machen. Denn im Augenblick, wo er hier einen Finger daran rührt, hat er eine Übernahmeverantwortung und ist dann für alle Folgen quasi in Regress zu nehmen. Und da wird er natürlich sagen, das tue ich mir nicht an. Ich kann die Kollegen verstehen, die das machen. Ich bin da auch sehr zurückhaltend, wenn ich Zahnersatz oder implantologische Versorgung aus dem Ausland sehe. Dann wird nur die absolute Notbehandlung gemacht, aber weiterführende Schritte, da stehe ich dann nicht zur Verfügung.
Haben Sie es oft in Ihrer täglichen Praxis, ja, dass Sie mit Patienten zu tun haben, die sich im Ausland haben behandeln lassen und dann mit Problemen zu Ihnen kommen?
Ja, das heißt, und zwar habe ich viele Patienten, die aus Ungarn kommen, tatsächlich, dann aus der Türkei und tatsächlich aus Polen. Das sind so die drei Länder, die häufig Zahnersatz auf Implantaten oder implantologische Leistungen anbieten. Ich sehe viele sehr gute Arbeiten aus diesen Ländern, ganz unvoreingenommen, aber ich sehe eben auch einige Probleme, die es in Deutschland sicherlich auch gibt. Nur eben das Problem, es ist nicht in Deutschland gemacht, der Behandler ist weit. Und dafür ist dann eine Flugreise erforderlich. Für den Patienten muss das sehr gut überlegt sein, ob der Kostenvorteil mit dem möglichen Behandlungsnachteil in Einklang zu bringen ist.
Die Krankenkassen lehnen das ja nicht grundweg ab. Die zahlen ja auch den normalen Zuschuss für solche Behandlungen. Professor Kern, würden Sie aber dennoch generell davon abraten, sich im Ausland zahnmedizinisch behandeln zu lassen?
Ja, nicht generell, aber in der Regel. Weil in der Regel braucht man seinen Behandler vor Ort. Man hat im Laufe der Zeit Nachsorgeaufwand, man hat einen Betreuungsaufwand. Und da ist es gut, wenn man einen Zahnarzt seines Vertrauens hat, der einen dann auch betreut, wenn Probleme auftreten. Und wenn man irgendwo anders sich was machen lässt und dann eben solche Probleme auftreten, haben wir ein Gewährleistungsproblem. Deswegen würde ich davon abraten.
Vorhin in der Umfrage haben wir eine Dame gehört, die ja auch sagte, es gäbe ja auch Implantologen, die sich Implantate oder Zahnersatz aus dem Ausland liefern lassen. Ist das tatsächlich so und ist das legal?
Ja, also legal ist es. Man muss das dem Patienten natürlich ankündigen. Bei den gesetzlich Krankenversicherten muss man das im Heil- und Kostenplan auch angeben, ob der in der Bundesrepublik Deutschland oder sonst wo angefertigt ist. Den dann für eigenes Landleistungsniveau zu verkaufen, halte ich für schon außerordentlich kritisch. Grundsätzlich ist der qualitativ nicht schlecht. Ich weiß selbst von einigen Kollegen, die in Südostasien arbeiten lassen mit deutschen Meistern in den Laboren, die die Arbeit auch qualitativ überprüfen. Insofern kann man nicht sagen, dass der im Ausland gefertigte Zahnersatz schlecht ist.
Wird er denn natürlich, dann aber auch hierzulande günstiger angeboten?
Ja, selbstverständlich. Die Technikkosten sind deutlich günstiger. Diesen Vorteil muss der Behandler auch weitergeben.
Ich meine, das sind ja Medizinprodukte, da wird eine entsprechende Bescheinigung mitgeliefert, wo das hergestellt wurde und das muss auch die entsprechenden Qualitätsanforderungen erfüllen. Ob es das immer tut, das ist die Frage, ob man es kontrollieren kann. Ja. In der Regel wird das schon so sein, aber ich habe auch davon gehört, dass es durchaus mal Zahnersatz gibt, wo eben nicht das drin ist, was draufsteht.
Wir haben nicht nur viele Anrufer in der Redezeit. Visite heute Abend zum Thema Kronen-Inlays-Implantate. Welche Zahnbehandlung, welcher Zahnersatz ist sinnvoll? Wir haben auch viele Mails bekommen und meine Kollegin Silvia Buckel hat sich heute Abend durch den Mailberg gewühlt, hat einige ausgewählt und jetzt mit ins Studio gebracht.
Es ist wirklich eine ganz kleine Auswahl zu Themen, zu denen es viele Fragen gibt. Und zwar einmal ganz schlicht, wie kann man die Backenzähne am besten ersetzen? Fragt zum Beispiel Herr oder Frau Stock, das ist, weiß ich nicht. Kurz hintereinander wurden mir zwei Backenzähne oben links gezogen. Und mit welcher Methode können diese beiden letzten Backenzähne jetzt sinnvoll ersetzt werden? Eine ähnliche Frage hat Herr Becker aus Remscheid. Er sagte, ja, früher wurden bei schlechten Zähnen irgendwann mal alle gezogen. Ich vermute mal, er ist schon ein bisschen älter. Und wie ist denn heute der Weg jetzt? Welche Möglichkeiten gibt es, dass die Kasse das noch übernimmt, wenn man jetzt gar keine Backenzähne mehr hat?
Ja, da muss man zu sagen, wenn wir von Backenzähnen sprechen, sprechen die Patienten von den großen Backenzähnen, also die Zähne 6, 7, gegebenenfalls 8. Es gibt auch die kleineren Backenzähne, die Prämolaren, das sind die Zähne 4 und 5. Man muss entscheiden, wo welcher Zahn entfernt ist. Grundsätzlich gilt natürlich, man kann mit konventionellem Zahnersatz festsitzend oder herausnehmbar arbeiten, wenn noch genügend Pfeilerzähne vorhanden sind. Sind die nicht mehr vorhanden und man wünscht einen, ich sage mal, aufwendigeren oder sogar festsitzenden Zahnersatz, dann wird man auf Implantate zurückgreifen. Hier ist es entscheidend, welche Knochenvoraussetzungen da sind, welche allgemeingesundheitlichen Voraussetzungen da sind, wie ist das Weichgewebe. Dann kann man solche Zähne gegebenenfalls durch Implantate ganz gut heutzutage auch sehr sicher sowohl im Ober- wie auch im Unterkiefer ersetzen.
Es gab auch noch Fragen dazu, weil Sie gerade jetzt wieder von Implantaten sprechen. Wie oft müssen die ausgetauscht oder erneuert werden, mal so ganz allgemein? Und eine Dame fragte, wie ist das mit Spenderknochen? Also Ihre Zahnärztin hat dir dazu geraten, weil der Kiefer aufgemacht werden muss wohl.
Ja, das ist richtig. Also wie oft müssen Implantate ausgetauscht werden? Wir haben schon zu Beginn der Sendung mal gesagt, dass man heute davon ausgeht, dass in der Regel die Implantate in über 90% der Fälle 10 oder mehr Jahre überstehen. Es gibt Studien, die 15 bis 20 Jahre betrachten, die aber inhaltlich nicht ganz so exakt sind. Da gibt es Werte so zwischen Mitte, Ende 70 und Mitte 80%, also so 76 bis 84%. Dann sind Implantate aus verschiedenen Gründen verloren gegangen, können dann oft mit sehr viel mehr Aufwand ersetzt werden. Das ist möglich. Aber wie gesagt, ein 10 bis 20 Jahres Zeitraum gilt heute eigentlich als ein vernünftig zu betrachtender Verweildauerzeitraum für die Implantate.
Dann hätte ich noch eine Frage. Es geht auch viel so um die Wahl, Implantat oder Brücke oder Klebebrücke. Ich glaube, Sie haben das eben auch schon angesprochen. Und jetzt einen speziellen Fall, der vielleicht gar nicht so selten ist. Erik Mockenhaupt aus Herdorf fragt, er knirscht also nachts mit den Zähnen. Und jetzt ist ihm am Unterkiefer auf der linken Seite ein Backenzahn gezogen worden. Und bisher sei nur die Rede von dem Implantat gewesen. Er möchte aber wissen, ob es nicht auch eine Alternative gibt, so eine Klebebrücke, denn er macht sich Sorgen, dass eben durch das Knirschen vielleicht da was passieren könnte am Implantat.
Ja, da hat er recht. Also Leute, die mit den Zähnen knirschen, haben eine erhebliche Mehrlast auf den Implantaten. Wenn man dann implantologisch versorgt, muss man die Dimensionen des Implantates ganz klar berücksichtigen. Sie können dann kein zierliches oder kurzes Implantat setzen, sondern die Implantatlänge und der Durchmesser müssen angemessen sein. Ich verweise hier an den Kollegen Kern, inwieweit man da eventuell konventionell prothetisch doch lieber versorgt, vorausgesetzt, dass noch Pfeilerzähne an der Lücke vorhanden sind. Die Klebebrücken halte ich für eine sehr gute Lösung. Ich kenne sie aus den 80er Jahren, insbesondere wenn große Knochendefekte da sind und Einzelzahnlücken vorhanden sind, ist das eine ganz wunderbare, hervorragende und qualitativ hochwertige Alternative, die man den Patienten unbedingt anbieten sollte.
Ich glaube, dann haken wir an dieser Stelle gleich mal ein, weil dieser Begriff Klebebrücke ja schon einige Male gefallen ist heute Abend. Professor Kern, erklären Sie uns das doch mal. Klebebrücke oder Adhäsivbrücke, wie muss man sich das vorstellen?
Also wir können an gesunde Zähne, Zähne, die kariesfrei sind oder die nur ganz kleine Füllungen haben, wunderbar dran kleben, weil der Zahnschmelz eine sehr, sehr schöne Klebefläche ist und wir haben extrem hohe Verbundkräfte. Also auf einem Quadratmillimeter Zahnschmelz haben wir eine Haftung von etwa 3 Kilogramm und auf so einer Klebefläche von einem Zahn sind locker mal 30 bis 40 Quadratmillimeter. Das heißt, da können Sie 100 Kilo dran kleben, 120 Kilo an so einem Zahn, da würde der Zahn vorher rausbrechen, bevor sich die Brücke löst. Also auf den kann man richtig gut kauen und deswegen funktionieren die so gut. Nur was wir gelernt haben, man darf diese Klebebrücken, die Adhäsivbrücken nicht mehr ohne weiteres an mehreren Zähnen befestigen, weil die Zähne bewegen sich ja ganz leicht in ihrem Zahnfach und dann löst sich eben irgendwann doch mal eine Klebung aufgrund des Stresses. Wenn so ein Zahn an einem Zahn dran ist, dann funktionieren die wunderbar und wir haben also Ergebnisse, die sind denen der Implantate vergleichbar.
Und das bedeutet, eine Klebebrücke ist nicht nur eine Alternative zum Implantat, sondern auch eine Alternative zur herkömmlichen Brücke.
Ja. Ich würde jedem Patienten raten, sich nicht die Zähne abschleifen zu lassen, wenn die Zähne noch gesund sind, um eine konventionelle Brücke zu machen, sondern eben eine Klebebrücke machen zu lassen. Sie ist ja seit dem letzten Juli sogar Regelversorgung, das heißt, jeder Kassenpatient kriegt sie auch bezahlt im Schneidezahnbereich.
Aber nur im Schneidezahnbereich?
Nur im Schneidezahnbereich, leider noch nicht im Seitenzahnbereich, wobei die auch dort gut funktionieren. Aber
auch hier die Frage, was kostet das?
Naja, so eine Adhesivbrücke hängt jetzt wieder davon ab, welches Material man verwendet und in welchem Bereich sie ist. Aber wenn man der kassenzahnärztlichen Versorgung das anguckt, kostet die vielleicht 1000 Euro, also deutlich günstiger als ein Implantat.
Wird sie überall angeboten, Dr. Schwarz?
Also ich weiß es von meinen zahnärztlichen Kollegen, dass sie regelmäßig als Alternative schon angeboten wird. Es setzt voraus, dass der Kollege mit dieser Technik Erfahrung hat und die gut einsetzen kann. Und insbesondere bei größeren Knochendefekten lege ich den Patienten auch mal nahe, mit ihrem Zahnarzt über diese Lösung zu sprechen. Zumal wir eben mal über Knochenersatz gesprochen haben. Knochen zu ersetzen ist technisch anspruchsvoll, zeitintensiv, kostspielig. Man kann körpereigenen Knochen aus dem Unterkieferbereich, Kieferwinkel oder Kinnbereich nehmen. Man kann Spenderknochen, also menschlichen Spenderknochen nehmen, das ist richtig. Das wird von Menschen gespendet, die einen künstlichen Hüftersatz bekommen. Dieser Spenderknochen kann aufgearbeitet werden. Das ist eine Entwicklung aus den späten 80er und 90er Jahren mit sehr guten Ergebnissen. Es gibt natürlich auch tierische Spendermaterialien, die man nennen kann, oder auch synthetische Ersatzmaterialien. Ich selbst bevorzuge den körpereigenen Knochen aus dem Unterkiefer oder gespendeten menschlichen Knochen von lebenden Spendern.
Ich würde gerne unbedingt noch eine Frage loswerden, weil wir vielleicht auch immer an Menschen denken, die schon ein bisschen älter sind. Irgendwann werden die Zähne dann natürlich auch nicht mehr so gut sein. Aber es gibt auch viele Kinder und Jugendliche, die haben ein ganz anderes Problem, dass nämlich keine bleibenden Zähne angelegt sind. Hierzu haben wir tatsächlich einige Mails bekommen. Und da ist die Frage, was soll man dann tun? Was raten Sie dann? Nicole von Elling aus Ellerhub schreibt uns, wir haben nun unterschiedliche Empfehlungen erhalten von klassischer Brücke über ein einziges Implantat oder eine Korrektur durch Zahnspange. Also das sind ja wirklich ganz unterschiedliche Methoden.
Da fehlt natürlich noch die Adhesivbrücke in dieser Aufzählung. Die wird nämlich oft vergessen.
Ja.
Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, diese Adhesivbrücken als Maryland-Brücken auch bekannt, die wurden mal in den 80er Jahren entwickelt. Da haben die noch nicht richtig funktioniert. Das ist oft noch in den Köpfen der Zahnärzte, auch mancher Patienten drin, die fallen ja sowieso raus. Und dieses da mal wieder wegzukriegen aus den Köpfen, weil mit einer Methode, wo es noch nicht gut funktioniert hat, hat man Misserfolge gehabt. Und es hat sich jetzt so verändert in den letzten 10, 20 Jahren. Aber es ist eben zum Teil noch in den Köpfen drin. Und dann ist es eine etwas techniksensitive Methode, wenn man klebt und es ist irgendwie kontaminiert. Also dann klebt es eben nicht mehr. Und dann hat man eben auch schnell mal einen Misserfolg. Und deswegen kommt das oft nicht vor. Aber für uns ist das die Methode der ersten Wahl. Denn wenn man die Lücken mit einer Zahnspange schließt, meist fehlen ja die oberen lateralen Schneidezähne, dann stehen die Eckzähne plötzlich an der falschen Stelle. Und das sieht auch nicht richtig gut aus. Und der Eckzahn hat ja auch eine ganz wichtige Funktion an der Ecke, eine Führungsfunktion. Die kann er dann nicht mehr übernehmen. Und deswegen bevorzugen wir ganz klar die Adhesivbrücke. Und bei jungen Patienten unter 20 werden wir nie zu einem Implantat raten.
Genau das. Mhm. Okay, gut.
Gut. Ja, vielen Dank, Silvia Buckel, für den Überblick über unsere Mails. Und jetzt müssen wir ganz dringend mal zu Frau Anne Martens kommen, die aus Bagdeheide anruft und schon sehr lange in der Leitung wartet. Tut mir sehr leid, Frau Martens. Schönen guten Abend.
Ja, kein Problem. Guten Abend.
Ihre Frage.
Ja, also ich habe eine sogenannte Teleskopprothese, oben und unten, seit circa 9 Jahren, bin da super mit zufrieden. Und ich frage mich, warum das in Ihrer Sendung überhaupt nicht angesprochen worden ist. Es sind also immer nur die Implantate und die Brücken und die Klebebrücken angesprochen worden, aber von dieser Teleskopversorgung, da war nie die Rede. Wie kommt das? Was halten Sie davon?
Da unterstellen Sie uns jetzt Absicht. Es ist nur ganz einfach so, dass die Möglichkeiten ja sehr vielfältig sind und wir uns auch zusammen mit der Visite heute vor allem für das Thema Implantate, auch die Frage, werden zu viel und zu schnell Implantate eingesetzt, entschieden haben. Nichtsdestotrotz sind wir Ihnen dankbar für dieses Stichwort Teleskopprothese.
Teleskope funktionieren ja sehr gut, sind ja auch Regelversorgung für Patienten, die über die gesetzlichen Krankenkassen versichert sind, aus gutem Grund. Vor allem, wenn nur noch wenig Zähne vorhanden sind, gar keine Frage. Aber sie erfordern eben, dass gesunde Zähne, wenn sie gesund sind, abgeschliffen werden müssen. Und dann sind sie nicht mehr so toll. Wenn die Zähne sowieso Kronen brauchen, wenn sie sowieso Erkrankungen haben, dann ist das eine sehr hervorragende Möglichkeit, die wir an der Uni jedem Studierenden beibringen und ganz, ganz häufig anwenden.
Ich kann das auch unterstützen. Ja. Eine gut gearbeitete Teleskoparbeit ist optimal belastet, ästhetisch sehr hochwertig, langlebig, hoher Tragekomfort. Ich kann dem nur zustimmen, dass man das machen kann, insbesondere wenn die Zähne sowieso überkronungsbedürftig sind. Die gesetzliche Krankenversicherung zahlt bis zu 3 Teleskopen pro Kiefer. Das ist auch schon eine sehr schöne Angelegenheit, weil das eine etwas kostspieligere Versorgung ist. Und die Patienten sagen durch die Bank weg, dass sie sehr damit zufrieden sind. In der Visitesendung war die eine Patientin auch dann mit einer Teleskoparbeit versorgt, anstelle von 4 Implantaten mit festsitzendem Zahnersatz und war damit dann auch sehr zufrieden.
Wie entscheiden Sie eigentlich, wenn Patientinnen und Patienten zu Ihnen in die Praxis kommen? Es ist ein Zahnersatz erforderlich. Gibt es ja nun viele Möglichkeiten. Wir haben ja auch schon viele angesprochen. Wie fällen Sie die Entscheidung zusammen mit den Patienten?
In erster Linie steht natürlich der Wunsch des Patienten im Vordergrund. Und wenn der in meinen Augen medizinisch gut vertretbar ist, funktionell mit hoher Sicherheit zu erreichen ist, dann rate ich ihm im entsprechenden Fall zum Implantat. Aber es kommt nicht selten vor, dass ich dem Patienten sage, also wenn ich es selber wäre, würde ich hier auf ein Implantat verzichten. Lieber eine konventionelle Versorgung, insbesondere eine Teleskoparbeit anstreben. Denn ich habe die Erfahrung gemacht aus meiner zahnärztlichen Tätigkeit in den 80er Jahren, ich war ja nicht immer Mund-Kiefer-Gesichtschirurg, dass man mit diesen Lösungen exzellente Ergebnisse erzielt, mit denen die Patienten sehr zufrieden sind und oft auch erhebliche Kosten einsparen kann. Mhm.
Und Professor Kern wird das wahrscheinlich unterstützen.
Ja, ich unterstütze das voll und ganz. Vor allem ist es ja so, der Patient entscheidet letztlich. Ich kläre den Patienten darüber auf, welche Möglichkeiten es gibt, welche Vor- und Nachteile. Und dann muss ja der Patient entscheiden, will er diese Versorgung oder jene Versorgung, wenn wirklich mehrere Versorgungen möglich sind, aufgrund der geschilderten Vor- und Nachteile und auch der Kosten natürlich.
Bei wie finde ich denn einen Zahnarzt, einen Facharzt, Implantologen, Kieferchirurgen, bei dem ich sicher sein kann, dass ich gut behandelt und auch gut beraten werden kann? Man weiß ja auch gerade bei Zahnthemen, dass da viele Patientinnen und Patienten unsicher sind und auch die Qualität einer Praxis nicht auf Anhieb wirklich gut begutachten und bewerten können.
Ich glaube, das geht nur über persönliche Empfehlungen. Das kriegt man nicht raus, indem man irgendwie im Internet Listen anguckt oder was es auch immer an Bewertungsportalen gibt. Ich glaube, es geht am besten, indem man in seinem Bekanntenkreis sich umhört und dort auf die Erfahrungen vertraut.
Ja, ich kann das unterstützen. Es gibt natürlich gewisse Mindestanforderungen. Man kann oder man sollte zumindest in diesem Fachgebiet zertifiziert sein. Man kann doch als Patient völlig ohne Reue den Behandler fragen, wie viele Implantate setzen Sie denn pro Jahr oder wie viele haben Sie denn schon gesetzt? Und ich finde es völlig angemessen, wenn ein Patient mich fragt, ja, Herr Schwarz, gehen Ihnen denn auch mal Implantate verloren? Dann sage ich, ja, es gibt den Fall, dass es verloren gibt. Dann habe ich meistens 2, 3 Fälle im Hinterkopf, wo ich sage, schauen Sie mal, da ist es schiefgegangen. Im Nachhinein hätte ich besser wissen können. Nach über 25 Jahren implantologischer Tätigkeit hat man dann auch die Größe, das zugeben zu können. Ich finde das auch völlig in Ordnung. Man kann nicht immer perfekt sein. Die größten Fehler kann man in der Planung machen. Wer da nicht gut plant, der darf sich nicht wundern, wenn hinterher in der Ausführung möglicherweise Komplikationen auftreten. Vielleicht im Vorwege mal etwas zurückhaltender sein, vielleicht nicht zu viel versprechen, sondern realistisch bleiben. Und dann geht das schon.
Wir stellen natürlich immer wieder fest, dass vor allem darüber aufgeklärt wird, was man selbst macht. Und wenn man nur ein gewisses Behandlungsrepertoire hat, wird eben häufig auch leider nur über das aufgeklärt. Und das ist das, was man, glaube ich, den Behandlern fragen muss. Machen Sie denn das andere auch? Bieten Sie das auch an? Und dann ist es natürlich, glaube ich, ganz wichtig, dass man eine ehrliche Antwort bekommt.
Das bedeutet aber eben auch, dass Patientinnen und Patienten sich im Vorfeld schon mal kundig machen und informieren, damit sie überhaupt wissen, welche Fragen sie stellen müssen.
Ja, man kann auch vieles im Internet nachlesen. Man muss dazu sagen, die Internetpublikationen sind zum Teil sehr gut. Es gibt Kollegen, die im Internet natürlich ihre Arbeiten etwas umfangreicher darstellen. Das muss man ein bisschen zurückhaltend sehen. Da sind möglicherweise gewisse wirtschaftliche Interessen auch gegeben. Die sind ja auch legitim. Aber es gibt eben auch neutrale Portale, in denen man sich sehr gut informieren kann. Ich habe häufig Patienten, die mit einem sehr guten Vorwissen zu mir kommen und dann sehr gezielte Fragen stellen. Da bin ich persönlich dankbar für, weil ich dann natürlich auf spezielle Probleme besser eingehen kann.
Ich würde gerne noch die Leitlinien erwähnen, die Deutsche Gesellschaft für Zahnmund- und Kiefererkunde ja veröffentlicht. Da gibt es auch Patientenversionen, die kann man kostenfrei auf der Homepage abrufen von der DGZMK. Da gibt es Leitlinien zum implantologischen Zahnersatz, gibt es zum festsitzenden Zahnersatz und auch zu Adhesivbrücken, zu vollkeramischen. Also da kriegt man schon sehr, sehr viel Informationen und die beruhen dann eben auf Expertenmeinungen und entsprechenden Studien. Also nicht so aus dem Bauchgefühl heraus, ich halte das für besser oder das, sondern da gibt es tatsächlich dann nachgewiesene Bewährungen und eben auch manchmal steht drin, man sollte das und das vielleicht mit Vorsicht machen, weil es eben sich nicht so gut bewährt oder es noch keine Daten gibt.
Unser nächster Anrufer meldet sich aus Nürnberg. Horst Krüger ist in der Leitung. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr.
Mein Name ist Andreas Sperling. Dr. Schwarz und Professor Kern sind hier und warten auf Ihre Frage.
Ja, und zwar ist Folgendes. Ich habe 2013 zwei Implantate in Unterkiefer reinbekommen. Und die ersten beiden Jahre hatte ich gar keine Probleme damit. Aber mit der Zeit wurde das immer schlimmer. Das hintere Implantat hat mir Schwierigkeiten gemacht, meinte ich jedenfalls. Oder ob das jetzt von dem Kiefer gekommen ist, der war dann innen ganz angeschwollen. Und jetzt ist das Implantat rausgekommen, vor 8 bis 10 Wochen. Und nun macht mein Zahnarzt nochmal auf das eine Implantat, was noch drin ist, macht nochmal eine Brücke auf, damit die Lücke weg ist, auf den abgeschliffenen Zahn. Hatten Sie schon mal einen Fall, wo ein Implantat rausgekommen ist? Und also ich habe in der Zeit auch 3 verschiedene Brücken drauf bekommen. Jeder Zahnarzt hat mir was anderes gesagt. Der eine sagt, also die Implantate muss der Stift anders rein, der ist zu tief. Der andere sagt, sitzt so hoch. Also ich habe schon viel jetzt in den letzten 2 Jahren hinter mir. Nur habe ich heute die Sendung gesehen hier vom Norddeutschen Rundfunk. Ja. Ich wohne in Nürnberg. Und jetzt wollte ich mal jemand fragen, ob schon mal sowas vorgekommen ist.
Ich glaube, Herr Krüger, wenn ich das Nicken meiner Experten sehe, dann können die damit durchaus was anfangen, Professor Kern. Ja,
natürlich haben wir Implantatverluste und Sie gehören jetzt leider zu dem traurigen Patienten, wo das passiert ist. Die Ursachen können wir von hier aus natürlich nicht beurteilen. Ich glaube, das Wesentliche ist jetzt, dass man beurteilt, ob das Implantat, was Sie noch haben, ob das noch in Ordnung ist, ob das keine Entzündung hat, ob der Knochen in Ordnung ist. Dann kann man es selbstverständlich wieder neu versorgen. Man kann es auch mit einem Zahn verblocken. Die Ergebnisse sind ein bisschen schlechter, als wenn man es rein Implantat getragen macht. Aber es ist durchaus eine Möglichkeit, wenn man kein weiteres Implantat dazusetzen möchte.
Ja, ich kann das nur unterstützen. Es entspricht dem medizinischen Standard, einen natürlichen Zahn mit einem Implantat in Form einer Brücke, bitte keine zu lange Brückenspanne, miteinander zu verbinden. Wir haben das schon einmal angesprochen, Implantate stehen starr im Knochen, der Zahn ist elastisch, dort werden also unterschiedliche Kräfte auf die Pfeilerzähne einwirken. Insofern muss ich Herrn Kern unterstützen, das heißt, die Verweildauer der Implantatbrückenkonstruktion auf natürlichen Zähnen ist etwas abgewandelt von rein implantologisch getragenen Zahnersatz, aber grundsätzlich möglich ist es, ja. Und warum das Implantat verloren gegangen ist, das stimmt. Man kriegt natürlich diese Frühverluste im ersten Jahr, die haben einen gewissen Prozentsatz und dann im Verlauf der nächsten Jahre, wie gesagt, er ist jetzt 4 Jahre versorgt gewesen mit dem Implantat, er liegt also in den knapp 10%, 6 bis 10%, die in den ersten 10 Jahren verloren gehen, aus verschiedenen Gründen. Ist für den Patienten sehr bedauerlich, aber er hat ja noch Lösungsmöglichkeiten, die er selber auch gut geschildert hat.
Wir haben ja nun über verschiedene Formen des Zahnersatzes gesprochen, über Implantate, auch über Brücken, es gibt ja auch Kronen. Wie empfinden Patientinnen und Patienten diesen künstlichen Zahnersatz? Wie schnell gewöhnt man sich daran?
Wenn er festsitzend ist, sehr, sehr schnell, ganz unproblematisch bei abnehmbaren Zahnersatz, oftmals mit einer Gewöhnungsphase. Dort haben wir ja dann eine Auflagerung auf der Schleimhaut ganz häufig. Da gibt es Druckstellen, da gibt es auch Adaptationsvorgänge, also Anpassungsvorgänge von der Schleimhaut, von dem Knochen. Und da gibt es sogar Patienten, die es gar nicht sich dran gewöhnen. Also ganz selten haben wir Patienten, die sich an diesen abnehmbaren Zahnersatz mit Schleimhautauflagen oder einem Bügel, der über den Gaumen läuft zum Beispiel, ganz schwer nur anfreunden können und wo man dann vielleicht nachträglich auch entscheidet, das geht nicht und dann nachträglich implantiert, weil man dann eben wieder festsitzend versorgen kann.
Aber das bedeutet, es gibt wenig Patienten, die Probleme beim Kauen haben, die Probleme vielleicht beim Sprechen haben oder die auch über Geschmacksstörungen im Mund klagen.
Es ist sehr selten, aber es kommt vor. Also ich würde mal sagen, dass in 95% der Fälle es ganz unproblematisch verläuft. Und dann gibt es noch ein paar Fälle, wo was angepasst werden muss. Und dann gibt es natürlich auch diese ganz schwierigen Fälle, wo vielleicht ganz andere Ursachen vorhanden sind, aber wo Patienten tatsächlich mit Zahnersatz, vor allem eben einem abnehmbaren Zahnersatz, nicht zurechtkommen.
Sie bekommen ja nun auch häufig Metall in den Mund. Und es gibt ja auch immer noch Menschen, die seit langer Zeit alte Amalgamfüllungen im Mund haben und auch etwas verunsichert sind und sich nun fürchten vor Wechselwirkungen, dass sich Quecksilber freisetzt. Das ist ja nun eine lange Diskussion über diesen Füllstoff für Amalgam. Dr. Schwarz, Sie lachen. Wie ist Ihre Position dazu?
Das ist ganz einfach. Ich habe meine Amalgamfüllung im Sommersemester 1980 bekommen von einem studentischen Kollegen und die sind heute noch exzellent drin. Amalgam ist ein hervorragender Werkstoff, wenn er richtig angewendet, wenn er richtig verarbeitet, gut gepflegt wird. Und die Metalle im Mund, jetzt mal im Zahnersatzbereich, hat der Professor Kern auch schon erwähnt, dass es eben edelmetallhaltige, nicht edelmetallhaltige Substanzen gibt. Im Bereich der Implantologie gibt es grundsätzlich Titanimplantate, das sind ca. 99% der in Deutschland gesetzten Implantate. Und dann eben Keramikimplantate. Das Titan ist schon aus den 50er, 60er Jahren bekannt, ist ein sehr knochenliebendes und sehr gut verträgliches Material. Ein Nachweis auf eine Titanallergie, ich betone Allergie, gibt es noch nicht. Man kann Abbauprodukte der Titanoberflächen natürlich in speziellen Zellen des Körpers finden, insbesondere im Bereich der Leber, der Milz. Aber das heißt noch nicht, dass das ein schlechtes Material ist. Und in der Regel muss der Patient sich vor dem Metall des Implantates nicht fürchten. Ich persönlich bin auch nach wie vor ein Anhänger des Amalgams. Bitte in entsprechender Indikation unter Ausschluss von Kindern, Schwangeren, so wie das heute auch empfohlen wird.
Und Sie würden sagen, es ist weniger riskant, Amalgam im Mund zu behalten, als jetzt...
Als es zu entfernen. Ist es. Die Hauptbelastung findet beim Entfernen statt, wobei die Belastung am meisten natürlich für den Zahnarzt, das Hilfspersonal ist, das für den Patienten relativ wenig, weil ja abgesaugt wird und so weiter. Also neue Amalgamfüllungen legen wir tatsächlich nicht mehr.
Das macht, glaube ich, nur noch wenige
Zahnärzte. Wir haben auch keine Patienten, die es wirklich wünschen, weil wir haben ja Alternativen, die gut sind. Aber selbstverständlich
auch teurer,
ja, das stimmt.
Kunststofffüllung.
Kunststoff-Composite-Füllung, das sind gefüllte Kunststoffe, mit Keramik gefüllte Kunststoffe, die in der Verarbeitung aufwendiger sind, dafür aber eben hervorragend auch funktionieren. Und es gibt eigentlich keinen Patienten mehr, der bei uns wirklich eine Amalgamfüllung möchte.
Letzter Anrufer heute in der Redezeit kommt aus Würzburg. Michael Eck ist das. Schönen guten Abend. Und Sie haben, glaube ich, auch eine Frage zu einem sehr wichtigen Thema, auch wo wir den ganzen Abend ja über Kosten sprechen.
Ja, und zwar ist meine Frage, also mir fehlen jetzt schon einige Zähne im Unterkiefer und ich habe jetzt überlegt, eben so, ja, irgendeinen Zahnersatz reinzumachen. Und jetzt habe ich die Sendung gesehen und da ist man ja nicht so hundertprozentig für so Stifte, so Implantate. Was gibt es da noch für Alternativen und wie sieht es mit den Kosten aus? Lohnt sich da noch in dem Alter von mir jetzt 56 eine Zahnzusatzversicherung oder so?
Also eine Zusatzversicherung jetzt lohnen tut sich, glaube ich, nicht, weil die wollen ja wissen, was sie an Zähnen schon noch haben und was schon fehlt. Und das, was schon fehlt, das werden die auch nicht bezuschussen, denke ich mal. Insofern ist das ein bisschen spät dafür. Aber Alternativen hatten wir schon genannt. Man kann Brücken machen, konventionelle Brücken, wenn man Krone macht und daran eben Brückenglieder verankert. Und man kann eben möglicherweise, wenn die Zähne gesund, auch geklebten Zahnersatz machen oder eine Kombination dessen, dass man an manchen Zähnen, die Kronen brauchen, normale Brücken macht und an anderen Zähnen eben noch Adhesivbrücken macht. Und wenn mehr als 5 Zähne fehlen, dann ist allerdings nach den gesetzlichen Krankenkassen die Regelversorgung ein herausnehmbarer Zahnersatz.
Herr Eck, soweit diese Antwort und von mir aber nochmal die Nachfrage: Zahnzusatzversicherung. Sind Sie generell ein Freund dieser Versicherungen? Man kann ja für und wider diskutieren. Man kann auch sagen, eine Zahnbehandlung ist zwar sehr teuer, aber wenn man es auf die Jahre rechnet, ist dann doch die Versicherung die teurere.
Das ist eine schwierige Frage. Wir kennen in Europa verschiedene Versicherungssysteme. Ich pflege immer zu sagen, wer seine Zähne wirklich gut pflegt und hinterher ist, dass sie erhalten bleiben und eine gute Zahnersatzzusatzversicherung mit Implantaten liegt so bei 18, 20, 25 Euro im Monat, mal 12 sind also 300 Euro im Jahr, mal 10 Jahre sind 3000 Euro. Das ist viel Geld und wenn man dann irgendwann die Versicherung nicht mehr bezahlen kann, ist es weg. Wenn man es aber irgendwo aufs Sparkonto legt oder den Sparstrumpf und dann nach 15 Jahren ein Implantat braucht mit einer Krone und zahlt 1500 Euro, dann ist das gut gespartes Geld. Die Deutschen haben leider häufig die Meinung, man muss alles versichern, was versicherbar ist. Ich pflege meinen Patienten zu empfehlen, versichern Sie bitte nur ein Risiko, von dem Sie sicher sind, dass Sie es selber nicht tragen können und auch sicher sind, dass Sie diesen Versicherungsbeitrag über lange Zeit garantiert bezahlen können.
Ja, ich hoffe, wir haben heute Abend einige grundlegenden Fragen zu unserem Thema beantworten können, auch wenn wir tatsächlich nicht alles ansprechen konnten. Kronen, Inlays, Implantate, welche Zahnbehandlung, welcher Zahnersatz ist wann für wen am sinnvollsten? Ich danke allen, die mitgemacht haben, allen Anrufern, auch allen, die eine Mail geschrieben haben. Wir konnten nicht alle dran nehmen, aber wie gesagt, ich hoffe, wir konnten viele Fragen beantworten. Und dass wir die beantworten konnten, dafür danke ich ganz herzlich meinen Gästen im Studio, Professor Dr. Matthias Kern, Direktor der Klinik für Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und Werkstoffkunde am Uniklinikum Schleswig-Holstein Campus Kiel. Schönen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Und herzlichen Dank Dr. Gerhard Schwarz, Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurg hier aus Hamburg. Auch morgen gibt es wieder eine Redezeit, dann im Rahmen unserer Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland. Armut trifft viele Kinder, versagt unsere Gesellschaft? Das ist morgen die Frage. Sie können morgen Abend wieder anrufen und sich beteiligen und Sie können auch im Internet jetzt schon mitmachen unter ndr.de/redezeit. Dort finden Sie ein entsprechendes Formular für Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen oder Ihre Erfahrungen. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Mein Name ist Andreas Sperling. Vielen Dank für Ihr Interesse. Einen schönen Abend noch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.